Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Hören Sie heute den zweiten Teil unserer Reihe zum Philipperbrief von Maike Sachs unter dem Titel »Was Jesus getan hat, prägt unser Leben«.
Herzlich willkommen zu einer Einheit Gedanken zum Philipperbrief, dem zweiten Kapitel unter der Überschrift »Was Jesus getan hat, prägt unser Leben«. Ich möchte vielleicht ganz ungewöhnlich beginnen mit einem Bild aus der Passionsgeschichte. Ich nehme Sie mit in den Verhandlungssaal, wo Jesus vor Pontius Pilatus steht, dem römischen Prokurator. Pontius Pilatus kennen wir alle aus dem Glaubensbekenntnis. Eine seltsame und weltweite Berühmtheit hat dieser Mann erlangt, weil er es letztlich in der Hand hatte, weltlich gesehen, Jesus zum Tode zu verurteilen oder nicht. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, was das für eine Situation war, kann man sich denken, dass Pilatus durcheinander war. Er war irritiert von dem Mann, den er vor sich hatte, von dem, was dieser für sich beanspruchte und was er eigentlich zu sehen hatte. Also Pilatus steht da als römischer Befehlshaber, umgeben von einer Leibgarde im Ornat, dessen der befehlen kann. Vor ihm ein kleiner Wanderprediger, der in der Nacht geschlagen worden war, verspottet und der von sich behauptet, ein König zu sein. Wir wissen im Fortgang der Geschichte, dass Pilatus tief beeindruckt war, eben von diesem König, dass er versucht hat, ihn frei zu bekommen, aber sich dem Druck der Menge gebeugt hat. Und schließlich in großem Trotz auf ein Täfelchen schreiben lässt, dass dieser Mann, der da am Kreuz stirbt, tatsächlich ein König ist. Spöttisch denen gegenüber, die ihm Jesus ausgeliefert hatten, aber eben auch beeindruckt. Denn es ist ja wirklich eigenartig, wie ein Mensch so am Ende einem Statthalter und Gebieter so gegenübertreten kann. Hätte Pilatus den Philipperbrief gelesen, hätte er gewusst, was Paulus über Jesus weiß und bekennt, vielleicht hätte er verstanden. Denn vordergründig war es unsinnig zu behaupten, ich bin hier der König, ich habe das zu sagen, wenn man Jesus betrachtet, aber in Wahrheit ist es ja so. Paulus beschreibt in seinem zweiten Kapitel des Philipperbriefes, wie das Ineinander bei Jesus zu verstehen ist. Das Ineinander von Mensch und Gott. Ich lese Ihnen aus Philipper 2 die ersten 11 Verse, denn da kleidet Paulus diesen Hymnus, dieses Loblied ein, in eine Anweisung, ein Rat an die Gemeinde. Er schreibt nach Philippi, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid untereinander so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. War den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ein König eben, ein König, nicht von dieser Welt. Was sagt Paulus mit diesen Worten aus? Zunächst einmal, dass Jesus Gott selbst ist, Gott in allem gleich. Und es ist wichtig, dass Paulus das festhält, denn damit bekennt er, Jesus ist nicht ein besonderer Mensch, weil er eine besondere Gottesbeziehung hatte und deswegen zur Göttlichkeit erhoben wurde. Das würde bedeuten, Jesus habe durch seinen Lebensstil erreicht, dass Gott an ihm gefallen hat. Er hätte sich sozusagen die Qualifikation erworben, in den Himmel zu kommen, ein bewundernswert frommer Mensch eben. Aber genau das ist der falsche Blick. Jesus hat nicht als Mensch angefangen und ist dann in die göttliche Sphäre aufgestiegen. Jesus war schon immer bei Gott, er war Gott, allein Gott, bis zu dem Zeitpunkt in der Geschichte, als er und sein Vater übereinkamen, dass er Mensch werden sollte. Dass er seine Gottheit ablegt, um ganz so zu werden, wie wir es sind. In Jesus wurde Gott Mensch, kam zur Welt. Er machte alles mit, von der Geburt über die Schul- und Berufsausbildung bis zum Erwachsensein. Aber er hat noch mehr losgelassen. Er wurde kein bewunderter und geehrter oder mächtiger Mensch, sondern, so wie Pilatus es gesehen hat, ein bedrängter, geschlagener und schließlich getöteter Mensch. Ganz menschlich. Denn nicht alle sterben wir gewaltsam, aber in Summe gibt es nichts, was menschlicher ist als der Tod. Wir sagen, sterben müssen wir alle, da sind wir wieder gleich. Und bei Jesus kommt eben noch dazu, dass er den Sklaventod stirbt. Die Kreuzigung nämlich war die Strafe für aufmüpfige Sklaven. Unsere menschliche Erwartung von Gott ist allerdings eine ganz andere. Und deswegen sind wir hier auch an einem Punkt, der schwer verständlich ist, aber für den christlichen Glauben einzigartig. Und von Anbeginn der christlichen Kirche hat dieses Bekenntnis immer wieder zu Kopfschütteln gesorgt und für Verwunderung. Es ist auch der Punkt, an dem sich Menschen zum Beispiel islamischen Glaubens am schwersten tun. Normalerweise denken wir, dass Gottes Welt immer in Ordnung ist. Alles, was uns Not macht, das soll am besten von Gott fern sein. Denn sonst ist er ja nicht Gott. Sonst kann er uns nicht helfen oder uns Hoffnung machen auf seine, auf die ganz andere Welt. Während wir bisweilen erleben, dass unser kleines Paradies sich von heute auf morgen in ein Schlachtfeld verwandelt, trösten wir uns damit, dass wenigstens Gott den Lauf der Dinge im Griff hat und ihnen enthoben ist. Wenigstens er und sein Paradies sollen unantastbar sein. Deswegen passt es auch überhaupt nicht, wenn Gott Leid, Schmerz und Tod erlebt. Im Gegenteil, Gott und Tod. Es gibt wohl nichts, was weiter voneinander entfernt ist, denn Gott ist doch das Leben. Und so waren auch die Sagen zur Zeit von Pilatus davon geprägt, dass die Gottheit sich zurückzieht, wenn der Held ans Sterben geht. Bei Jesus ist es anders, denn in Jesus zeigt sich Gott von einer geheimnisvoll anderen, von einer buchstäblich uns zugewandten menschlichen Seite. Er verzichtet auf alles. Er entäußert sich. Wenn man bei diesem Verb entäußern einmal die Vorsilbe weglässt, dann bleibt er äußert sich. Er geht aus sich heraus. Er zeigt, er offenbart, was in ihm steckt, was ihn eigentlich ausmacht und was ihm auf dem Herzen liegt. Er wird sichtbar, hörbar und erfahrbar. Der Theologe Manfred Seitz hat es folgendermaßen formuliert: Menschen erwarten von Gott Großes. Das hat Gott auch gewusst. Und deswegen hat er in weiser Voraussicht die Welt erschaffen. Groß, schön, weit, vielfältig, ein Beweis seiner Fantasie und Macht. Aber die Menschen wollten ihn darin nicht erkennen. Deshalb hat sich Gott noch einmal im Gegenteil offenbart. Einfach, schlicht, als Mensch. Zerbrechlich, verletzlich, sterblich. Umjubelt und bedroht, gefragt und missverstanden, unermüdlich am Werk, und im tiefsten Sinne erfolglos. soweit Manfred Seitz. Nochmal kurz gefasst, Gott ist auf Augenhöhe gekommen, damit wir ihn erkennen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal überlegt haben, worauf Jesus eigentlich verzichtet hat, als er Mensch wurde. Was hat er denn aufgegeben, um auf Augenhöhe zu kommen? Zum Beispiel auf die angenehme Gesellschaft derer, die ihm vertraut waren. Er zieht ein bei den Menschen, die seinen Vater in Frage stellen, ihn ablehnen, die oft im Zusammenleben weit entfernt sind von der Liebe und Barmherzigkeit, die aus Gottes Herzen kommt und ihn ausmacht. Ganz schön ungemütlich. Dass er nicht die angenehme, sondern die unangenehme Gesellschaft wählt, wird übrigens ganz am Anfang bei seiner Taufe deutlich, daran nämlich, dass sich Jesus in die Reihe derer anstellt, die zu Johannes kommen und Buße tun. Er ist nicht bei denen, die zuschauen und über andere richten, sondern bei denen, die wissen, ich brauche Vergebung und Versöhnung. Jesus verzichtet, ein weiterer Gedanke, auf ein Leben ohne Schmerz und Leid, ohne Müdigkeit und Hunger, ohne Enttäuschung und Frust. Er wirkt, lehrt, wirbt und ringt um die Menschen seiner Zeit und seines Volkes, ohne sichtbaren Erfolg. Hermann Betzel schreibt, es gibt wohl keine größere Erfolglosigkeit als die Erfolglosigkeit von Jesus. Was hatte er denn in der Hand, als er die letzten Tage in Jerusalem erlebt und am Kreuz stirbt? Soweit das Zitat. Jesus verzichtet noch mehr. Er verzichtet am Ende seiner Tage sogar auf seinen Willen. Siehe das Gebet in Gethsemane. Und er gibt seine Ewigkeit auf, sein Leben ohne Ende, seine Unantastbarkeit. Was klein begonnen hat, das führt er konsequent zu Ende. Er wählt die Stufe des Menschseins, von der sich all die Guten abwenden, auf die sie spucken und über die sie lästern. Und schließlich steigt der, der den Himmel gehört, in den Himmel gehört, in die Hölle hinab. Er verzichtet auf die Nähe seines geliebten Vaters. Das wissen wir aus seinem Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er durchlebt sogar die Verzweiflung dessen, den Gott im Stich lässt, dessen, von dem sich Gott abwendet. Er durchlebt die Hölle selbst. Gudolf Otto Wiemer hat es einmal in ein Gedicht gefasst, das sich auch im Gesangbuch findet. Er schreibt, der den Wein austeilt, muss Essig trinken. Der die Hand nicht hebt zur Abwehr, wird geschlagen. Der die Verlassenen sucht, wird verlassen. Der nicht schreien macht, schreit überlaut. Der die Wunde heilt, wird durchbohrt. Der den Wurm rettet, wird zertreten. Der nicht verfolgt, nicht verrät, wird ausgeliefert. Der nicht schuld ist, der Unschuldige wird gequält. Der lebendig macht, wird geschlachtet. Der die Henker begnadigt, stirbt gnadenlos. Was für ein Gott! Wir können wirklich staunen. Nichts lässt er aus. Keiner kann sagen, du verstehst mich nicht, du weißt nicht, was ich durchmache. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man die Heimat verliert. Du weißt nicht, wie das ist, wenn Menschen, denen man vertraut hat, einen im Stich lassen. Doch, doch, er weiß es. Er weiß es. Er versteht. Aber was hat Jesus bewogen? Eins ist klar, für sich selber hätte er das nicht tun müssen. Da wäre es ihm besser ergangen, er wäre im Himmel geblieben. Diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen, die kann er nur für seine Welt, also nur für uns getroffen haben. Deshalb gibt es auch kein Wort der Bibel, das den Willen und die Ziele Gottes besser zusammenfasst als Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Paul Gerhardt schildert in seinem Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, dieses Gespräch zwischen Vater und Sohn im Himmel. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, antwortet der Sohn. Und der Dichter staunt, o Wunder, lieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie kein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du streckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Man traut der Liebe diese Kraft kaum zu. Aber die Liebe Gottes hat Kraft. Sie hat Jesus bewogen, uns zu suchen. So wie Siegfried Kettling schreibt, man liebt, was man liebt, will man bei sich haben. Und Gott liebt uns. Gott selbst hat diesen Willen zur Gemeinschaft. Er hat diesen Willen, dem anderen wohl zu tun. Es ist die Bereitschaft, nicht zu fragen, was mir nützt, sondern was den anderen voranbringt. Neben der Liebe aber war ein zweites nötig, um diesen Graben zwischen Himmel und Erde zu überbrücken. Das ist die Demut. Die Bereitschaft loszulassen, was einem zusteht. Die Bereitschaft, auf Augenhöhe zu kommen, um der anderen willen. Jesus hat es einmal seinen Jüngern und Gegnern klipp und klar gesagt. Ich gebe mein Leben nur, weil ich es so will. Ich muss nicht leiden und sterben, aber ich will. Ich will, weil ich nur so zum Ziel komme, weil nur so die Liebe zum Ziel kommt. Die Bereitschaft loszulassen, die Demut, das ist ein schwieriger Begriff. Vor allem ist er nicht populär. Wenn Sie junge Leute fragen, was sie von Demut halten, würden sie sicher sagen, nicht viel. Denn wie stellen wir uns einen Demütigen vor? Einer, der immer nachgibt. Ein Duckmäuser. Blass und willenlos, unentschlossen, aber mal ganz ehrlich. Stimmt das zu unserem Bild von Jesus? Blass, willenlos, unentschlossen, nachgiebig? Ganz sicher nicht. Man kann nur loslassen, was man hat. Und Jesus wusste, wer er ist und welche Rolle ihm Gott, der Vater, zugedacht hat. Und in diese Rolle hat er sich gefügt. Das ist seine Demut. In diese Rolle hat er geboten, gelehrt, geheilt, gestraft, gestritten und sich geopfert. Jesus war eine unglaublich starke Persönlichkeit, weil er wusste, wer er war und wozu er auf dieser Erde war. Und doch, und gerade deshalb, war er von Herzen demütig. Was wäre denn geschehen, wenn Jesus im Hochmut gehandelt hätte? Das war übrigens die Versuchung des Satans, die uns Matthäus im 4. Kapitel beschreibt. Hochmut hätte die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. Hochmut hieße, man lässt sich von seiner Anhängerschaft hofieren und nützt sie für seine Ziele. Zum Hochmut hätte er seine Jünger erzogen, wenn sie sich irgendwann mal von ihm abgesetzt hätten und ihre eigenen Wege gegangen wären. Und wo immer das geendet hätte, es wäre nicht Gottes Plan gewesen. Wer hochmütig ist, lebt und strebt, der steht auf einmal ganz alleine da. Um den wird's einsam. Er hat am Ende nur noch sich. Nur der Demütige gewinnt die Menschen und die Welt. Jesus konnte seinen Vorteil zurückstellen, weil er wusste, dann kommen wir miteinander voran. Und nur so wird die wichtige Brücke zwischen Mensch und Gott gebaut. Nur dann kommt Gottes Liebe in dieser Welt zum Zug. Dann werden Menschen aufgerichtet und Beziehungen heil. Gott kommt zur Ehre, zu der Ehre, die ihm gebührt. Zum Demut kommt der Gehorsam. Gehorsam aber bedeutet, dass wir Gott Gott sein lassen. Wenn Gott aber Gott ist, müssen wir Menschen es nicht sein. Und nur dann können wir uns vertragen, weil alles Gerangel um Positionen, Macht und Einfluss vorüber ist. So schreibt Klaus Berger. Und jetzt kommt die spannende Frage. Paulus nimmt diesen Hymnus, weil er seiner Gemeinde in Philippi damit etwas erklären möchte. Möchte sagen, das ist euer Vorbild. Aber was kann das dann heißen, ganz praktisch? Denn dass das eine mit dem anderen etwas zu tun ist, genau das ist der Grund, warum Paulus darüber spricht. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Grundzug der paulischen Anweisungen oder seiner Ethik. Es gibt keine Aufforderung ohne Zusage. Kein Imperativ ohne Indikativ. Paulus weist auf ein Problem hin, dass es in diesen Situationen gibt, in denen wir nicht ausleben, was an Leben in uns hineingelegt ist. Ich möchte es mal mit einem Bild beschreiben. Es gibt einen wunderbaren Text von Bernard von Clairvaux, in dem er beschreibt, wie Christen leben. Nicht als Kanal, durch die Gottes Liebe so schnell durchfließt, dass sie selber ausgepumpt sind, sondern als Schale, die sich erst füllt und aus der dann Gottes Liebe auf die anderen überfließt. Kanal oder Schale. Ich möchte ergänzen, es gibt auch Schachdeckel-Christen. Schachdeckel bedeutet, was fließt, verschwindet, aber restlos. Es fließt nichts weiter. Und offensichtlich war das in Philippi genau das Problem. Dass die Liebe Christi zu den Menschen, zur Gemeinde in Philippi nicht weiter fließen konnte. Und der Grund war Streit. In Kapitel 4 erwähnt Paulus zwei Frauen, die sich so ineinander verkeilt hatten, dass es einen Moderator gebraucht hat. Ein drittes Gemeindeglied, das ihnen hilft, so wie ein Ringrichter beim Boxkampf in bestimmten Situationen die Kämpfer trennen muss. Die Ursache für diese Auseinandersetzung wissen wir nicht. Aber den Grund, das, was dahinter liegt, nämlich, dass genau dieser Selbstbezug die Richtung vorgibt. Unser Ego, manchmal sogar im frommsten Geschäft. Und ich glaube, da ist keine Gemeinde davor gefeit. Man merkt es an Auseinandersetzungen um Formen, um Zeiten, um Gebäude, um Stil und so weiter. In der Regel steht im Vordergrund, was gefällt mir, was bin ich gewohnt, wo habe ich Ängste, aber nicht die Frage, was lockt den anderen? Was tut ihm gut? Wo finden wir zusammen? Wie haben beide Seiten Gewinn? Wir wissen nicht, warum in Philippi gestritten wurde, aber wenn man die Worte des Paulus hier liest, ich tue es mal in einer neueren Übersetzung, dann versteht man, dass es nicht gut war. Er schreibt, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Auseinandersetzung, was für ein Wort, in einer Gemeinde. Das ist nicht nur ein Widerspruch zu der Art, in der Jesus seinen Weg gegangen ist, es ist auch ein Widerspruch zu dem, was Jesus mit seinem Leben und Sterben bezweckt hat. Er war gekommen, um zu versöhnen. Er hat seine Gemeinde geschaffen, damit die Mauern zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen fallen. Er ist gekommen, um unser Friede zu sein. Wenn wir nun neue Mauern aufrichten, machen wir zunichte, was er erreicht hat. Selbstverständlich gibt es auch Anlässe und Gründe, dass wir uns in einer Frage uneins sind oder uns sogar voneinander absetzen. Versöhnt sein heißt nicht, dass es nicht eine Vielfalt von Meinungen und Gaben und Charakteren gibt. Aber manchmal ist der Unterschied so groß, dass man es am besten Willen nicht zusammen anschauen will und kann. Aber müssen wir uns deshalb auseinandersetzen, weil sich einer gegen den anderen durchsetzen will? Oder setzen wir uns auseinander, damit wir mehr erreichen und in Summe der Arbeit besser dienen? Paulus macht es in seinem Brief klar, ein gemeinsamer und versöhnter Weg hat auch immer etwas mit unserer ganzen Person zu tun. Er spricht von Einmütigkeit, Eintracht. Im Griechischen hat das eine etwas mit dem Gemüt, dem Lebensgefühl zu tun und das andere mit dem Denken, also mit Wille und Verstand. Ein gemeinsamer Weg ist also kein Zufallsprodukt, sondern eine Frage daran, was mir wichtig ist, worauf es mir und dem anderen ankommt, was für uns im Mittelpunkt steht. Und das sollte in einer Gemeinde tatsächlich Christus sein. Denn Gemeinschaft heißt, etwas gemeinsam haben. Christus, seinen Trost, seine Liebe und die Gemeinschaft des Geistes. Wie aber können Menschen, die ein und denselben Geist besitzen, einander das Leben so schwer machen? Das geht nur, sagt Paulus, wenn nicht Gottes Geist, sondern der Eigensinn zum Zug kommt. Wenn mich der eigene Vorteil antreibt, wenn ich danach strebe, mein Schäfchen ins Trockene zu bringen, wenn mir der oder die andere egal ist. Dann aber prägt mich nicht Gottes Geist und nicht das Vorbild von Jesus Christus. Dann stehe ich offensichtlich nicht in der Nachfolge. So einfach ist das. Und das hat Auswirkungen. Es bringt Durcheinander. Es treibt unsichere Kandidaten von der Gemeinde weg. Es führt erst gar nicht andere in Versuchung, sich für den christlichen Glauben zu interessieren. Denn was ist das für ein Glaube, der nicht lebt, was er bekennt? Es wird erzählt, dass Mahatma Gandhi einmal im Gespräch mit britischen Geistlichen war. Er war Inder, er war Hindu und er erlebte Christen als Besatzer seines Landes, also nicht positiv. Britische Geistliche fragten ihn, wie man denn Inder für Jesus gewinnen könne. Und Gandhis Antwort war: Duften sie nur ein wenig nach Jesus, dann werden die Inder schon kommen. Duften sie nur ein wenig nach Jesus. Was nehmen Menschen wahr? Auch ohne Worte. Duften wie Jesus, fühlen sie sich manchmal überfordert? Ich in jedem Fall. Tröstlicherweise greift Paulus deshalb noch einmal den Gedanken auf, den er schon im Kapitel 1 im Mittelpunkt seines Briefes formuliert hatte. Was für die Gemeinde gilt, gilt auch für jeden Einzelnen. Was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und da folgen dann Worte, die so widersprüchlich sind wie nur was. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, so übersetzt Luther, denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Nachfolge ist richtig schwer, aber Gott will sie wirken und sein Geist wird es vollenden. Oder nach der Neues Leben Bibel: Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft dazu, was ihm Freude macht. Wie? Indem er uns vorlebt, was er von uns erwartet. Indem er uns beschenkt mit dieser unglaublich starken Liebe, die unser Leben verändert. Denn die Fähigkeit zu lieben entspringt nicht aus der Selbstliebe, sondern aus der Erfahrung, geliebt zu sein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.